Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die allgemeine Schwesternversammlung der 188. Herbst-Generalkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor mit jungen Damen aus Pfählen in und um Pleasant Grove in Utah. Jean B. Bingham, die Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung, leitet diese Versammlung.
Liebe Schwestern, in aller Welt und aller Altersgruppen, wir heißen Sie willkommen in dieser Schwesternschaft. Und wir begrüßen Sie zu dieser historischen allgemeinen Schwesternversammlung der 188. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Wir sind dankbar, dass wir uns hier im Konferenzzentrum in Salt Lake City versammeln können. Wir wissen, dass an Versammlungsorten überall auf der Welt Schwestern in ähnlicher Weise zusammengekommen sind. Ebenso heißen wir Freunde anderen Glaubens, die vielleicht jetzt unter uns sind, herzlich willkommen und hoffen, dass Sie die gemeinsame Zeit genießen. Präsident Russell L. Nelson hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Mein Name ist Jean Bingham. Ich bin derzeit Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung. Wir freuen uns, dass Präsident Nelson und die anderen Mitglieder der ersten Präsidentschaft heute Abend bei uns sind und zu uns sprechen werden. Wir sind auch dankbar, dass Mitglieder des Führungsrats für Priestertum und Familie bei uns sind, die mit den Schwestern zusammenarbeiten. Ebenfalls auf dem Podium Platz genommen haben die Präsidentschaften der Primarvereinigung, der Jungen Damen und der Frauenhilfsvereinigung. Wir begrüßen Sie und die Mitglieder der jeweiligen Hauptausschüsse, von denen viele erst vor kurzem berufen wurden, ganz herzlich. Für die Musik in dieser Versammlung sollte ein Chor mit jungen Damen aus Pfählen in und um Pleasant Grove in Utah unter der Leitung von Tracy Warby mit Bonnie Goodliffe an der Orgel. Der Chor eröffnet die Versammlung mit dem Lied »Kommt ihr Kinder Gottes«. Danach spricht Schwester Memnet Lopez vom Hauptausschuss der FAV das Anfangsgebet. Anschließend singt der Chor das Lied »Es ist der Herr«.
Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir uns in der ganzen Welt versammeln können, als Schwestern in deinem Königreich. Und wir bitten dich, gieße deinen Geist über uns aus, damit wir geistig genährt werden können und wieder in Rechtschaffenheit gestärkt werden. Bitte hilf uns, dass wir nicht nur Offenbarung empfangen, sondern sie auch umsetzen. Bitte segne uns und unsere Lieben, dass wir unsere Bündnisse halten. Befreie uns von Angst und Furcht, dass wir mehr Vertrauen haben auf dich und deinen Sohn und die Herausforderungen in unserem Leben annehmen können. Bitte segne alle, die unter Naturkatastrophen und Konflikten zu leiden haben, und bring ihnen und ihren Seelen Frieden. Das sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Vielen Dank, lieber Chor, für dieses wunderschöne Lied, mit dem ihr euer Zeugnis vom Erretter gegeben habt. Wir freuen uns nun von Schwester Joy D. Jones, der Präsidentin der Primarvereinigung, zu hören. Nach ihr sprechen Schwester Michelle Craig, erste Ratgeberin der JD-Präsidentschaft, und Schwester Christina B. Franco, zweite Ratgeberin in der PV-Präsidentschaft.
An diesem geschichtsträchtigen Abend spreche ich jeder von Ihnen, meine lieben Schwestern, meine Liebe und Wertschätzung aus. Unabhängig von unserem Alter, unserem Wohnort oder unseren Lebensumständen, versammeln wir uns heute Abend in Einigkeit, Stärke, mit einer festen Absicht und mit dem Zeugnis, dass wir von unserem Vater im Himmel, unserem Erretter Jesus Christus und unserem lebenden Propheten, Präsident Russell M. Nelson, geliebt und geführt werden. Als junges Ehepaar wurden mein Mann und ich von unserem Bischof berufen, eine Familie zu besuchen und zu betreuen, die seit vielen Jahren nicht mehr in die Kirche kam. Wir nahmen den Auftrag gerne an und besuchten sie ein paar Tage später. Uns wurde schnell klar, dass sie keinen Besuch von Mitgliedern wollten. Bei unserem nächsten Besuch kamen wir mit einem Teller Kekse und waren uns sicher, dass die Schokostückchen ihre Herzen erweichen würden. Dem war nicht so. Das Paar sprach mit uns durch das Fliegengitter und machte es so noch deutlicher, dass wir nicht willkommen waren. Auf dem Heimweg waren wir uns jedoch ziemlich sicher, dass wir Erfolg gehabt hätten, wenn wir ihnen stattdessen Reis-Krispi-Riegel angeboten hätten. Unser fehlender geistiger Weitblick machte weitere Fehlversuche frustrierend. Zurückweisung ist nie angenehm. Mit der Zeit fragten wir uns, weshalb machen wir das? Was ist unser Ziel? Elder Carl B. Cook machte diese Beobachtung. In der Kirche zu dienen kann schwierig sein. Etwa, wenn man uns bittet, etwas zu tun, was uns Angst macht. Wenn wir des Dienens müde werden oder wenn wir zu etwas berufen werden, wovon wir anfangs nicht gerade begeistert sind. Wir erlebten damals, wie wahr Elder Cooks Worte sind und beschlossen, dass wir die Weisung dessen brauchen, der einen größeren Blickwinkel hat als wir. So erhielten wir nach viel aufrichtigem Gebet und Studium die Antwort darauf, weshalb unser Dienst so wichtig ist. Wir erlebten einen Sinneswandel, hatten eine Herzenswandlung, empfingen tatsächlich Offenbarung. Als wir in den Heiligen Schriften nach Weisung suchten, sagte uns der Herr, wie wir den Dienst am nächsten einfacher und sinnvoller gestalten können. Der Vers, der sowohl unser Herz als auch unsere Herangehensweise verändert hat, lautet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit all deiner Macht, ganzen Sinn und aller Kraft. Und im Namen Jesu Christi sollst du ihm dienen. Obwohl uns dieser Vers vertraut war, sprach er uns auf neue und eindringliche Weise an. Uns wurde klar, dass wir aufrichtig bemüht waren, dieser Familie und dem Bischof zu dienen. Aber wir mussten uns fragen, ob wir wirklich aus Liebe zum Herrn dienten. König Benjamin verdeutlichte diesen Unterschied, als er sagte: Siehe, ich sage euch, dass ich, weil ich zu euch gesagt habe, dass ich meine Tage in eurem Dienst verbracht habe, nicht damit zu prahlen wünsche, denn ich habe nur im Dienste Gottes gestanden. Wem hat König Benjamin also wirklich gedient? Dem Vater im Himmel und dem Erretter. Wenn wir wissen, wem wir dienen und weshalb, verstehen wir viel besser, dass die höchste Ausdrucksform der Liebe die Hingabe an Gott ist. Als sich unser Blickwinkel allmählich änderte, änderten sich auch unsere Gebete. Wir fingen an, uns wegen unserer Liebe zum Herrn auf unsere Besuche bei dieser Familie zu freuen. Wir taten es für ihn. Dank ihm war es keine Last mehr. Nachdem wir monatelang zur Haustür der Familie gekommen waren, wurden wir hereingelassen. Irgendwann sprachen wir auch regelmäßig ein Gebet mit ihnen und unterhielten uns über das Evangelium. Daraus entwickelte sich eine langjährige Freundschaft. Wir haben Gott verehrt und ihm unsere Liebe erwiesen, indem wir seinen Kindern Liebe erwiesen haben. Ging es Ihnen schon einmal so, dass Sie liebevoll und mit aufrichtigem Einsatz jemandem in Not geholfen haben und das Gefühl hatten, Ihre Bemühungen blieben unbemerkt oder würden nicht gewürdigt oder waren sogar unerwünscht? Haben Sie in diesem Augenblick den Nutzen Ihres Dienstes in Frage gestellt? Falls ja, nehmen Ihnen die Worte König Benjamins vielleicht Ihre Zweifel und Ihren Schmerz. Ihr seid nur im Dienste eures Gottes. Anstatt Groll zu entwickeln, können wir durch den Dienst am Nächsten eine vollkommenere Beziehung zu unserem Vater im Himmel entwickeln. Unsere Liebe zu ihm und unsere Hingabe an ihn ersetzen das Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung. Stattdessen erreicht und erfüllt uns seine Liebe. Manchmal dienen wir vielleicht zunächst aus Pflichtgefühl oder Gehorsam. Aber selbst dieser Dienst kann uns dazu bewegen, auf etwas Höherem in uns aufzubauen, was uns dazu bringt, einen noch volltrefflicheren Weg des Dienens zu beschreiten, gleich Präsident Nelsons Aufforderung, einen neuen, heiligeren Ansatz, sich anderer anzunehmen und für sie zu sorgen. Wenn wir unseren Blick darauf richten, was Gott alles für uns getan hat, entspringt unser Dienst einem dankbaren Herzen. Sind wir weniger auf die Anerkennung bedacht, die wir durch unseren Dienst gewinnen, erkennen wir, dass der Schwerpunkt unseres Dienstes darauf liegt, Gott an die erste Stelle zu setzen. Präsident M. Russell Ballard hat gesagt, nur wenn wir Gott und Christus mit ganzem Herzen, ganzer Seele und allen Gedanken lieben, können wir den Nächsten durch gute Taten und Hilfsbereitschaft an dieser Liebe teilhaben lassen. Das erste der 10 Gebote bekräftigt diese erhabene Weisheit. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Die Stellung dieses Gebotes verdeutlicht uns, wenn wir Gott an oberste Stelle setzen, wird alles andere letztendlich an die rechte Stelle rücken. Auch unser Dienst am Nächsten. Wenn Gott durch unsere freie Entscheidung einen herausragenden Stellenwert in unserem Leben einnimmt, dann kann er unsere Taten zu unserem Wohl und zum Wohl anderer wenden. Der Herr hat gesagt, blickt in jedem Gedanken auf mich. Und jede Woche versprechen wir im Abendmahlsgebet genau das, immer an ihn zu denken. Können wir bei allem, was wir tun, unseren Blick auf Gott richten? Können selbst banale Tätigkeiten eine Gelegenheit sein, unsere Liebe zu Gott und unsere Hingabe an ihn zu zeigen? Ich denke, das können und werden sie. Bei allen Aufgaben, die anfallen, können wir Gott verherrlichen. Erkennen wir in jeder Aufgabe die Ehre und die Gelegenheit, ihm zu dienen, selbst wenn Termine, Pflichten oder schmutzige Windeln unsere Aufmerksamkeit beanspruchen? Amon sagt, ja, ich weiß, dass ich nichts bin. Was meine Kraft betrifft, so bin ich schwach. Darum will ich nicht mit mir selbst prahlen, sondern ich will mit meinem Gott prahlen, denn in seiner Kraft kann ich alles tun. Wenn es unser wichtigstes Anliegen wird, Gott zu dienen, verlieren wir uns selbst, werden uns schließlich aber finden. Der Erretter hat diesen Grundsatz ganz einfach und deutlich vermittelt. Darum lasst euer Licht vor diesem Volk so leuchten, dass sie eure guten Werke sehen können und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Ich möchte Ihnen einen weisen Spruch vorlesen, der in einem Waisenhaus in Kalkutta in Indien an einer Wand hing. Wenn du gütig bist, wirft dir vielleicht jemand egoistische, unlautere Absichten vor. Sei trotzdem gütig. Was du jahrelang erbaut hast, reißt jemand vielleicht über Nacht nieder. Baue trotzdem. Was du heute Gutes tust, ist morgen oftmals schon vergessen. Tue trotzdem Gutes. Gib der Welt dein Bestes, auch wenn es vielleicht nie gut genug sein wird. Gib der Welt trotzdem dein Bestes. Denn am Ende geht es nur um die Beziehung zwischen dir und deinem Gott. Schwestern, es geht immer nur um die Beziehung zwischen uns und dem Herrn. Präsident James E. Faust hat gesagt, was wird in der Welt am dringendsten gebraucht? Wird in aller Welt nicht am dringendsten die persönliche, dauerhafte, tägliche, anhaltende Beziehung eines jeden Menschen zum Erretter gebraucht? Eine solche Beziehung kann das göttliche, in uns entfesseln. Nichts kann unser Leben stärker beeinflussen, als unsere Beziehung zu Gott zu kennen und zu verstehen. So hat auch Alma seinem Sohn gesagt, ja, lass alles, was du tust, dem Herrn getan sein. Und wo auch immer du hingehst, lass es im Herrn geschehen. Ja, lass all deine Gedanken auf den Herrn gerichtet sein. Ja, lass die Zuneigungen deines Herzens immer da auf den Herrn gerichtet sein. Und Präsident Russell M. Nelson hat uns erklärt, wenn wir an sein freiwilliges Sühnopfer denken, verblasst alles, was uns vielleicht als Opfer erscheint, und weicht tief empfundener Dankbarkeit dafür, dass wir ihm dienen dürfen. Schwestern, ich bezeuge, wenn Jesus Christus durch die Macht seines Sühnopfers an uns und mit uns arbeitet, dann segnet er durch uns auch andere Menschen. Wir dienen ihnen, und zwar dadurch, dass wir den Herrn lieben und ihm dienen. Dann werden wir so, wie es in den Schriften beschrieben wird, ein jeder ist auf das Wohl seines Nächsten bedacht. Und bei allem, was er tut, richtet er das Auge nur auf die Herrlichkeit Gottes. Vielleicht wusste unser Bischof, dass mein Mann und ich diese Lektion lernen würden, als wir uns damals mit guten Absichten, doch auf unvollkommene Weise bemühten, seinen geliebten Söhnen und Töchtern zu dienen. Ich gebe mein persönliches und festes Zeugnis für die Güte und Liebe, die Gott uns schenkt, wenn wir uns bemühen, ihm zu dienen. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Als ich in der Grundschule war, gingen wir auf einem Asphaltweg nach Hause, der sich in Serpentinen einen Hügel hochwand. Es gab auch einen anderen Weg, der nicht asphaltiert war und Jungenpfad genannt wurde. Der Jungenpfad war ein unbefestigter Weg, der geradlinig den Hügel hochlief. Dieser Weg war kürzer, aber viel steiler. Als kleines Mädchen wusste ich, dass ich jeden Weg hochgehen konnte, den die Jungen hochgehen konnten. Aber noch wichtiger war, ich wusste, ich lebte in den letzten Tagen und musste Schweres tun, wie die Pioniere. Und ich wollte vorbereitet sein. Also blieb ich manchmal hinter meine Gruppe von Freunden auf dem Asphalt zurück, Asphaltweg zurück, zog meine Schuhe aus und lief barfuß den Jungenpfad hoch. Ich versuchte, meine Füße abzuhärten. Als kleines PV-Mädchen glaubte ich, mich so vorbereiten zu können. Jetzt weiß ich es besser. Anstatt barfuß auf Bergpfaden hochzuwandern, weiß ich, dass ich meine Füße darauf vorbereiten kann, auf dem von Bündnissen vorgezeichneten Weg zu gehen, indem ich den Eingebungen des Heiligen Geistes folge. Denn der Herr beruft durch seinen Propheten jeden von uns, auf höhere und heiligere Weise zu leben und uns auf diese Weise um andere zu kümmern und einen Schritt weiter hinaufzugehen. Diese prophetischen Aufrufe zum Handeln in Verbindung mit unserem angeborenen Gefühl, dass wir mehr tun und sein können, erzeugen in uns manchmal etwas, was Elder Neil A. Maxwell als göttliche Unzufriedenheit bezeichnete. Göttliche Unzufriedenheit entsteht, wenn wir das, was wir sind, mit dem vergleichen, was einmal aus uns werden kann. Wenn wir ehrlich sind, spürt jeder von uns einen Unterschied zwischen dem, wo und wer wir sind, und dem, wo und wer wir sein wollen. Wir sehnen uns nach größerer Kompetenz. Wir haben diese Gefühle, weil wir Töchter und Söhne Gottes sind, die mit dem Licht Christi geboren sind, aber in einer gefallenen Welt leben. Diese Gefühle stammen von Gott und drängen uns zu handeln. Wir sollten Gefühle göttlicher Unzufriedenheit, die uns auf einen höheren Weg führen, begrüßen. Die Fälschung des Satans, lähmende Entmutigung, jedoch erkennen und meiden. Dies ist eine Gelegenheit, die der Satan nur allzu gerne greift. Wir können uns dafür entscheiden, auf dem höheren Weg zu gehen, der uns dazu führt, dass wir Gott sowie seinen Frieden und seine Gnade suchen. Oder wir können auf den Satan hören, der uns mit Botschaften bombardiert, dass wir nie genug sein werden. Nie reich genug, klug genug, schön genug oder sonst irgendwie genug. Unsere Unzufriedenheit kann uns zu Gott führen oder uns zerstören. Eine Möglichkeit, göttliche Unzufriedenheit von der Fälschung des Satans zu unterscheiden, besteht darin, dass göttliche Unzufriedenheit uns dazu führt, dass wir im Glauben handeln. Göttliche Unzufriedenheit ist kein Aufruf, in unserer Wohlfühlzone zu bleiben und lässt uns auch nicht verzweifeln. Ich habe festgestellt, wenn ich in Gedanken an all das schwelge, was ich nicht bin, mache ich keinen Fortschritt und finde es viel schwieriger, den Geist zu verspüren und ihm zu folgen. Der junge Joseph Smith wurde sich seiner Unzulänglichkeiten sehr bewusst und machte sich Sorgen um das Wohlergehen seiner unsterblichen Seele. Er berichtete: Ich war zutiefst bekümmert, denn mir wurden meine Sünden bewusst. Und ich hatte das Gefühl, wegen meiner eigenen Sünden und wegen der Sünden der Welt trauern zu müssen. Dies bewegte ihn zu ernstem Nachdenken und innere Unruhe. Kommt Ihnen das bekannt vor? Verspüren Sie innere Unruhe oder Verzweiflung wegen Ihrer Unzulänglichkeiten? Nun, Joseph tat etwas. Er erklärte: Ich sagte mir oft, was ist da zu tun? Joseph Smith handelte im Glauben. Er schlug die Heiligen Schriften auf, las die Aufforderung in Jakobus 1, Vers 5 und bat Gott um Hilfe. Daraufhin empfing er eine Vision, die die Wiederherstellung einleitete. Wie dankbar bin ich doch für Josephs göttliche Unzufriedenheit. Seine innere Unruhe und Verwirrung spornten ihn an, im Glauben zu handeln. In der Welt wird das Gefühl von Unzufriedenheit oft als Ausrede dafür verwendet, mit sich selbst beschäftigt zu sein, die Gedanken nach innen und in die Vergangenheit zu richten und sich damit zu befassen, wer ich bin, was ich nicht bin und was ich will. Göttliche Unzufriedenheit motiviert uns, dem Beispiel des Erretters zu folgen, der umherzog und Gutes tat. Wenn wir auf den Weg eines Jüngers gehen, gibt uns der Geist ein, auf andere zuzugehen. Eine Geschichte, die ich vor Jahren gehört habe, hat mir geholfen, Eingebungen des Heiligen Geistes zu erkennen und dann daraufhin zu handeln. Schwester Bonnie Parkin, die ehemalige Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung, hat erzählt: Susan war eine hervorragende Schneiderin. Präsident Kimball war in ihrer Gemeinde. Eines Sonntags bemerkte Susan, dass er einen neuen Anzug hatte. Ihr Vater hatte ihr kurz zuvor neuen exquisiten Seidenstoff mitgebracht. Susan dachte sich, aus diesem Stoff ließe sich eine schöne Krawatte machen, die zu Präsident Kimballs neuem Anzug passen würde. Also nähte sie am Montag die Krawatte. Sie wickelte sie in Seidenpapier ein und lief zu Präsident Kimballs Haus. Auf ihrem Weg zur Haustür blieb sie plötzlich stehen und dachte: Wer bin ich, dass ich eine Krawatte für den Propheten machen sollte? Er hat wahrscheinlich genug Krawatten. Sie kam zu dem Schluss, dass er einen Fehler gemacht hatte und drehte sich um. Da öffnete Schwester Kimball die Haustür und sagte: Susan. Susan stammelte verlegen: Ich habe Präsident Kimball am Sonntag in seinem neuen Anzug gesehen. Mein Vater hat mir gerade Seide aus New York mitgebracht und da habe ich eine Krawatte genäht. Bevor Susan fortfahren konnte, unterbrach Schwester Kimball sie, legte ihr die Hände auf die Schultern und sagte: Susan, unterdrücke nie einen großzügigen Gedanken. Das gefällt mir sehr. Unterdrücke nie einen großzügigen Gedanken. Manchmal, wenn ich einen Eindruck habe, ich soll etwas für jemanden tun, frage ich mich, ob es eine Eingebung war oder nur meine eigenen Gedanken. Doch dann denke ich daran: Das, was von Gott ist, lädt ein und lockt, beständig Gutes zu tun. Darum ist alles, was einlädt und lockt, Gutes zu tun und Gott zu lieben und ihm zu dienen, von Gott eingegeben. Seien es direkte Eingebungen oder nur Impulse zu helfen, eine gute Tat ist nie Verschwendung, denn die Liebe hört niemals auf und ist nie die falsche Reaktion. Oft kommen diese Eingebungen ungelegen und wir erfahren selten, welche Auswirkungen unsere kleinen guten Taten haben. Doch ab und zu erkennen wir, dass wir ein Werkzeug in der Hand Gottes gewesen sind und sind dankbar, wenn wir merken, dass der Heilige Geist durch uns wirkt und dies ein Zeichen der Zustimmung Gottes ist. Schwestern, Sie und ich können darum beten, dass der Heilige Geist uns alles zeigen wird, was wir tun sollen, selbst wenn unsere Aufgabenliste schon voll aussieht. Wenn wir eine Eingebung erhalten, können wir das Geschirr in der Spüle oder E-Mails voller Probleme, die unsere Aufmerksamkeit fordern, erst einmal ignorieren und lieber einem Kind vorlesen, mit einer Freundin reden, die Kinder einer Nachbarin hüten oder im Tempel dienen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich mache gerne Listen, ich hake gerne Aufgaben ab. Aber Friede kommt durch das Wissen, dass mehr zu sein nicht unbedingt bedeutet, dass wir mehr tun. Wenn ich auf Unzufriedenheit reagiere, indem ich beschließe, Eingebungen zu folgen, denke ich anders über meine Zeit. Und ich betrachte Menschen nicht als Unterbrechungen, sondern als Sinn meines Lebens. Göttliche Unzufriedenheit führt zu Demut, nicht zu Selbstmitleid oder der Entmutigung, die sich einstellt, wenn wir Vergleiche anstellen, in denen wir stets schlecht abschneiden. Frauen, die Bündnisse halten, gibt es in allen Größen und Formen. Auch haben sie unterschiedliche Familien, Erfahrungen und Lebenssituationen. Natürlich erreichen wir alle unser göttliches Potenzial nicht. Und wir kommen zu der wahren Erkenntnis, dass wir allein nicht genug sind. Doch die frohe Botschaft des Evangeliums lautet, dass wir dank der Gnade Gottes genug sind. Mit der Hilfe Christi können wir alles tun. In den Heiligen Schriften wird verheißen, dass wir Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Die überraschende Wahrheit lautet, dass unsere Schwächen ein Segen sein können, wenn sie uns demütig machen und wir uns Christus zuwenden. Unzufriedenheit wird göttlich, wenn wir uns mit unseren Unzulänglichkeiten demütig an Jesus Christus wenden, anstatt uns vor Selbstmitleid zurückzuhalten. Ja, die Wunder Jesu fangen oft mit dieser Erkenntnis an. Es gibt einen Mangel, ein Bedürfnis, ein Versagen oder eine Unzulänglichkeit. Erinnern Sie sich an die Brote und die Fische? Jeder Verfasser eines Evangeliums berichtet, wie Jesus auf wunderbare Weise tausende speiste, ihm folgten. Die Geschichte beginnt jedoch damit, dass die Jünger einen Mangel erkennen. Sie stellen fest, dass sie nur 5 Gerstenbrote und 2 Fische haben. Doch was ist das für so viele? Die Jünger hatten recht. Sie hatten nicht genügend Essen. Doch sie gaben das, was sie hatten, Jesus, und er wirkte das Wunder. Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Ihre Talente und Gaben für die Aufgabe, die vor Ihnen lag, nicht reichen? Ich schon. Doch Sie und ich können das, was wir haben, Christus geben. Und er verhilft unseren Bemühungen dann zu mehr Erfolg. Was Sie zu bieten haben, ist trotz Ihrer menschlichen Fehler und Schwächen mehr als genug, wenn Sie sich auf die Gnade Gottes verlassen. Tatsache ist, dass jede von uns nur eine Generation von der Gottheit entfernt, also ein Kind Gottes ist. Und so wie er es durch alle Zeitalter hindurch mit Propheten und auch mit gewöhnlichen Männern und Frauen getan hat, so beabsichtigt der himmlische Vater, auch uns zu verwandeln. C.S. Lewis hat die verwandelnde Macht so erklärt. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein lebendiges Haus. Nun kommt Gott und will das Haus neu erbauen. Anfangs verstehen Sie vielleicht noch, was er da tut. Er bringt die Dachrinnen in Ordnung und dichtet das Dach ab und dergleichen. Das alles überrascht Sie nicht. Sie wussten ja, dass das mal nötig war. Doch dann fängt er plötzlich an, an dem Haus herumzuhämmern, das Ihnen Hören und Sehen vergeht. Er baut nämlich ein ganz anderes Haus, als Sie sich vorgestellt haben. Sie dachten, er würde ein hübsches kleines Häuschen aus Ihnen machen. Er aber baut einen Palast. Er hat vor, hinzukommen und selbst darin zu wohnen. Dank des Sühnopfers unseres Erretters können wir den Aufgaben, die vor uns liegen, gerecht werden. Die Propheten haben gelehrt, dass wir, wenn wir dem Weg eines Jüngers folgen, durch die Gnade Christi geheiligt werden können. Göttliche Unzufriedenheit kann uns dazu bewegen, im Glauben zu handeln, der Aufforderung des Erretters zu folgen, Gutes zu tun und ihm unser Leben demütig zu weihen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Nach der letzten Generalkonferenz wurde ich vielfach gefragt, sind die Sessel da oben bequem? Jedes Mal antwortete ich, die Sessel sind sehr bequem, wenn man nicht aufstehen und sprechen muss. Das stimmt doch, nicht wahr? Bei dieser Konferenz ist mein Sessel nicht mehr ganz so bequem. Doch ich bin von Herzen dankbar für den Segen und die Ehre, heute Abend zu Ihnen zu sprechen. Wenn es ums Dienen geht, sitzen wir manchmal auch auf unterschiedlichen Stühlen. Einige sind recht bequem, andere weniger. Doch wir haben unserem Vater im Himmel versprochen, dass wir ihm und anderen voller Liebe dienen und in allem seinen Willen tun wollen. Vor einigen Jahren haben die Jugendlichen in der Kirche erfahren, dass es der Beginn einer wunderbaren Reise ist, wenn man sich in den Dienst Gottes begibt. Ihr helft Gott, sein Werk zu beschleunigen. Und dies ist eine wunderbare Erfahrung, die große Freude mit sich bringt. Jeder kann sich auf diese Reise begeben, unabhängig vom Alter. Und diese Reise führt uns den Weg entlang, den unser geliebter Prophet als den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg bezeichnet hat. Doch leider leben wir in einer selbstsüchtigen Welt, in der wir ständig die Frage hören, was springt für mich dabei heraus? Und nicht, wem kann ich heute helfen? Oder wie kann ich dem Herrn in meiner Berufung besser dienen? Oder gebe ich dem Herrn alles, was ich kann? Ein großes Beispiel für selbstloses Dienen ist mir Schwester Victoria Antonietti. Victoria war eine der PV-Lehrerinnen meiner Kindheit in meinem Zweig in Argentinien. Jeden Dienstagnachmittag, wenn wir uns zur PV trafen, brachte sie einen Schokoladenkuchen mit. Allen schmeckte der Kuchen wunderbar. Naja, allen außer mir. Ich mochte keinen Schokoladenkuchen. Obwohl sie immer versuchte, mir etwas von dem Kuchen zu geben, lehnte ich ihr Angebot jedes Mal ab. Eines Tages, nachdem alle Kinder ihr Stück vom Schokoladenkuchen bekommen hatten, fragte ich sie, warum bringst du nicht einmal einen anderen Kuchen mit Orangen- oder Vanillegeschmack? Ich weiß. Sie lachte ein bisschen und sagte dann, warum probierst du nicht mal ein kleines Stück? Dieser Kuchen wurde mit einer ganz besonderen Zutat gebacken und ich verspreche dir, wenn du ihn probierst, wird er dir bestimmt schmecken. Ich schaute zu den anderen und zu meiner Überraschung schien der Kuchen allen zu schmecken. Also beschloss ich, ein kleines Stück zu probieren. Können Sie sich denken, was geschah? Es schmeckte mir. Zum ersten Mal in meinem Leben schmeckte mir ein Schokoladenkuchen. Erst viele Jahre später fand ich heraus, um welche Geheimzutat es sich bei Schwester Antoniettis Schokoladenkuchen handelte. Meine Kinder und ich statteten damals meiner Mutter wöchentlich einen Besuch ab. Bei einem dieser Besuche genossen meine Mutter und ich ein Stück Schokoladenkuchen und ich erzählte ihr, wie es dazu gekommen war, dass mir zum allerersten Mal ein Stück Schokoladenkuchen schmeckte. Daraufhin erzählte sie mir den Rest der Geschichte. Weißt du, Chris, sagte meine Mutter, Victoria und ihre Familie hatten nicht besonders viel Geld. Jede Woche stand sie vor der Entscheidung, eine Busfahrkarte zu kaufen, um mit ihren vier Kindern zur PV zu fahren, oder Zutaten für den Schokoladenkuchen zu kaufen, den sie ihrer PV-Klasse mitbringen wollte. Jedes Mal entschied sie sich für den Kuchen und nicht für den Bus. Und sie und ihre Kinder gingen bei Wind und Wetter die 3 Kilometer pro Strecke zu Fuß. Da wusste ich Victorias Schokoladenkuchen erst richtig zu schätzen. Vor allem aber erkannte ich, was die Geheimzutat in Victorias Kuchen war. Ihre Liebe zu denen, die ihr anvertraut waren, und das selbstlose Opfer, das sie für uns brachte. Die Erinnerung an Victorias Schokoladenkuchen lässt mich an ein weiteres selbstloses Opfer denken, auf das der Herr seine Jünger hinwies, als er gegenüber dem Opferkasten im Tempel saß und womit er eine zeitlose Lektion erteilte. Sie kennen die Geschichte. Elder James E. Talmage hat erklärt, dass dort 13 Kästen standen und dort hinein warfen die Leute ihre Spenden für die verschiedenen Zwecke, die durch die Inschriften auf den Kästen angegeben waren. Jesus beobachtete die vielen unterschiedlichen Menschen, die dort ihre Spenden abgaben. Einige spendeten mit aufrichtigem Vorsatz. Andere warfen große Summen in Silber und Gold hinein, in der Hoffnung gesehen zu werden, aufzufallen und für ihre Spenden gepriesen zu werden. Unter den vielen befand sich eine arme Witwe, die 2 kleine Bronzemünzen als Schärflein bekannt in eine der Schatztruhen fallen ließ. Ihre Spende entsprach weniger als einem halben Cent. Der Herr rief seine Jünger zu sich und machte sie auf die verarmte Witwe und was sie getan hatte, aufmerksam. Er sagte, Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hergegeben. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles hergegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Offenbar hatte die Witwe in der damaligen Gesellschaft keinen bedeutenden Stand. Was sie jedoch hatte, war weitaus bedeutender. Ihre Absichten waren rein und sie gab alles, was sie besaß. Vielleicht gab sie weniger als andere, mehr im Stillen als andere, anders als andere. In den Augen einiger war ihre Gabe bedeutungslos, doch in den Augen des Erretters, der die Gedanken und Absichten des Herzens zu erkennen weiß, gab sie alles. Schwestern, geben wir dem Herrn alles, was wir können, ohne etwas zurückzubehalten? Opfern wir unsere Zeit und unsere Talente, damit die heranwachsende Generation lernen kann, den Herrn zu lieben und seine Gebote zu halten? Kümmern wir uns sorgsam und gewissenhaft sowohl um die Menschen in unserem Umfeld als auch um diejenigen, für die wir eingeteilt sind? Opfern wir dafür Zeit und Energie, die wir auch anderweitig einsetzen könnten? Leben wir die beiden wichtigsten Gebote, nämlich Gott zu lieben und seine Kinder zu lieben? Oft wird diese Liebe durch den Dienst am Nächsten zum Ausdruck gebracht. Präsident Dallin H. Oaks hat gesagt, unser Erretter hat sich in selbstlosem Dienen selbst hingegeben. Er hat uns alle aufgefordert, ihm nachzufolgen, indem wir auf selbstsüchtige Interessen verzichten, um anderen zu dienen. Er fuhr fort. Ein vertrautes Beispiel, wie wir uns selbst im Dienst an anderen verlieren, ist das Opfer, das Eltern für ihre Kinder bringen. Eine Mutter leidet Schmerzen und verzichtet auf ihre eigenen Wünsche und Annehmlichkeiten, um ihre Kinder zur Welt zu bringen und aufzuziehen. Ein Vater ändert sein Leben und seine Prioritäten, um seine Familie zu versorgen. Wir freuen uns auch über diejenigen, die für behinderte Familienmitglieder oder ihre betagten Eltern sorgen. Niemand von ihnen fragt, was springt für mich dabei heraus. Stets wird da die eigene Bequemlichkeit für selbstloses Dienen aufgegeben. Und dies alles veranschaulicht den ewigen Grundsatz, dass wir glücklicher und erfüllter sind, wenn wir handeln und dienen, um etwas zu geben und nicht, um etwas zu bekommen. Unser Erretter lehrt uns, ihm nachzufolgen, indem wir die Opfer bringen, die erforderlich sind, um uns im selbstlosen Dienst an anderen zu verlieren. Auch Präsident Thomas S. Monson hat erklärt, wenn wir unserem Schöpfer, der einst von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, fragt er sicher nicht, wie viele Ämter hattest du inne, sondern vielmehr, wie vielen Menschen hast du geholfen. Man kann den Herrn nämlich nicht lieben, wenn man ihm nicht dient, und man dient ihm, indem man seinem Volk dient. Das heißt also, Schwestern, dass es keine Rolle spielt, ob wir auf einem bequemen Sessel gesessen oder die ganze Versammlung hindurch auf dem rostigen Klappstuhl in der letzten Reihe ausgeharrt haben. Es spielt auch keine Rolle, ob wir, weil es nun einmal nötig war, nach draußen ins Foyer gegangen sind, um ein weinendes Baby zu beruhigen. Wichtig ist jedoch, dass wir mit dem Wunsch hergekommen sind, zu dienen, dass wir diejenigen, die uns anvertraut sind, wahrgenommen und sie freudig begrüßt haben und dass wir uns denjenigen vorgestellt haben, die mit uns in der Klappstuhlreihe sitzen, dass wir auch denen in Freundschaft begegnen, die nicht auf unserer Betreuungsliste stehen. Und ganz bestimmt kommt es bei allem, was wir tun, auf die ganz besondere Zutat an, nämlich das Dienen, verbunden mit Liebe und Opferbereitschaft. Ich weiß inzwischen, dass es nicht der selbstgebackene Schokoladenkuchen ist, der uns zu einer erfolgreichen oder engagierten PV-Lehrerin macht. Denn es ging nicht um den Kuchen. Es ging um die Liebe, die hinter dieser Tat steckte. Ich gebe Zeugnis, dass Liebe durch Opfer geheiligt wird. Durch das Opfer einer Lehrerin und noch mehr das höchste und ewige Opfer des Sohnes Gottes. Ich gebe Zeugnis, dass er lebt. Ich liebe ihn und habe den Wunsch, all meine selbstsüchtigen Wünsche aufzugeben, um so zu lieben und mich so um andere zu kümmern, wie er es tut. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Vielen Dank, liebe Schwestern. Die Anwesenden singen nun gemeinsam mit dem Chor das Lied O Fülle des Heiles. Nach dem Lied haben wir das Vergnügen, von Präsident Henry B. Eyring den zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft zu hören. Nach ihm spricht Präsident Allen H. Oaks, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft.
Meine lieben Schwestern, es ist wunderbar, mit Ihnen zusammenzukommen. Dies ist in der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage eine ereignisreiche Zeit. Der Herr gießt über seine Kirche Erkenntnis aus, so wie er es verheißen hat. Vielleicht erinnern Sie sich an seine Frage, wie lange kann ein fließendes Wasser unrein bleiben? Was für eine Macht soll den Himmel Einhalt gebieten? Ebenso gut könnte der Mensch seinen schwachen Arm ausstrecken, um den Missouri in seinem vorgezeichneten Lauf anzuhalten oder ihn Strom aufzuwenden, wie der Allmächtigen daran hindern, vom Himmel herab Erkenntnis auf das Haupt der Heiligen der letzten Tage auszugießen. Dazu, dass der Herr in unserer Zeit Erkenntnis herabschüttet, gehört auch die Beschleunigung seines Werkes, Erkenntnis auf das Haupt und in das Herz seines Volkes auszugießen. Er hat deutlich gemacht, dass die Töchter des Vaters im Himmel bei dieser einem Wunder gleichkommenden Beschleunigung eine Hauptrolle spielen. Ein Beweis für dieses Wunder ist, dass der Herr seinen lebenden Propheten anweist, den Evangeliumsunterricht zu Hause und innerhalb der Familie viel stärker zu betonen. Nun fragen Sie sich vielleicht, inwiefern macht dies glaubenstreue Schwestern zu einer tragenden Kraft dabei, dass der Herr Erkenntnis auf seine Heiligen ausgießen kann? Diese Frage beantwortet der Herr in der Proklamation zur Familie. Sicher erinnern Sie sich an die Aussagen darin, aber vielleicht entdecken Sie hier und da eine neue Bedeutung und erkennen, dass der Herr diese aufregenden Veränderungen vorhergesehen hat. In der Proklamation überträgt der Herr den Schwestern die hauptsächliche Zuständigkeit für den Evangeliumsunterricht in der Familie. Er sagt dort, Zitat, die Mutter ist in erster Linie für das Umsorgen und die Erziehung der Kinder zuständig. Zitat Ende. Dazu gehört auch geistige Nahrung, nämlich Wissen und die Wahrheiten des Evangeliums vermitteln. Weiter heißt es in der Proklamation, Vater und Mutter müssen einander in diesen heiligen Aufgaben als gleichwertige Partner zur Seite stehen. Beide sind gleichwertige Partner, gleichwertig in ihrem Potenzial, sich geistig weiterzuentwickeln und Wissen zu erlangen. Und sie bilden durch gegenseitige Hilfe eine Einheit. Sie sind gleichwertig in ihrer göttlichen Bestimmung, gemeinsam erhöht zu werden. Tatsächlich können sie nicht allein erhöht werden. Warum erhält dann eine Tochter Gottes in einer gemeinschaftlichen, gleichwertigen Partnerschaft die Hauptverantwortung, die Kinder mit dem Wichtigsten zu nähren, was ein jeder erhalten muss, nämlich dem Wissen um Wahrheit aus dem Himmel? Soweit ich das sehe, hat der Herr das schon immer so gehalten, seit er Familien in diese Welt gesetzt hat. Zum Beispiel erhielt Eva die Erkenntnis, dass Adam von der Frucht des Baumes der Erkenntnis essen musste, damit sie alle Gebote Gottes halten und eine Familie gründen konnten. Ich weiß nicht, warum Eva die Erkenntnis zuerst erhielt, aber als sie über Adam ausgegossen wurde, waren Adam und Eva absolut eins. Ein weiteres Beispiel dafür, wie sich der Herr die Gabe der Frauen, andere zu nähren, zunutze macht, findet sich darin, wie er die Söhne Helamans stärkte. Ich habe immer einen Kloß im Hals, wenn ich diesen Bericht lese. Ich erinnere mich dann an die ruhigen, aufmunternden Worte meiner Mutter, als ich mein Elternhaus verließ, um den Militärdienst anzutreten. Helaman schreibt, Zitat, ihre Mütter hatten sie gelehrt, dass, wenn sie nicht zweifelten, Gott sie befreien werde. Und sie wiederholten mir die Worte ihrer Mütter und sprachen, wir zweifeln nicht, unsere Mütter haben es gewusst. Zitat Ende. Ich kenne zwar nicht alle Gründe dafür, weshalb der Herr die Hauptverantwortung dafür, die Kinder geistig zu nähren, den glaubenstreuen Schwestern übertragen hat, aber ich bin davon überzeugt, dass es etwas mit ihrer Fähigkeit zu tun hat, andere zu lieben. Man muss sehr viel Liebe haben, um ein größeres Gespür für die Bedürfnisse anderer als für die eigenen zu haben. Das ist die reine Liebe Christi, die man für jene empfindet, die man umsorgt und geistig nährt. Solche Nächstenliebe sendet derjenige aus, der dazu erwählt wurde, andere geistig zu nähren, weil er sich für den Anspruch auf Auswirkungen des Sühnopfers Jesu Christi bereit gemacht hat. Der Wahlspruch der Frauenhilfsvereinigung, den meine Mutter beispielhaft verkörperte, erscheint mir inspiriert. Die Liebe hört niemals auf. Als Töchter Gottes haben sie die angeborene und ausgeprägte Fähigkeit zu lieben und die Bedürfnisse anderer zu erkennen. Das wiederum macht sie für die Einflüsterung des Heiligen Geistes empfänglicher. Daraufhin kann der Geist ihre Gedanken, Worte und Taten lenken, so dass sie jemanden so nähren können, dass der Herr Erkenntnis, Wahrheit und Mut über ihn ausgießen kann. Sie alle Schwestern, die Sie meine Stimme hören, befinden sich auf Ihrem Lebensweg an einem ganz individuellen Punkt. Manche sind Mädchen, die zum ersten Mal an einer allgemeinen Schwesternversammlung teilnehmen. Manche sind junge Damen, die sich darauf vorbereiten, selbst einmal andere geistig so zu nähren, wie Gott es möchte. Manche sind frisch verheiratet und haben noch keine Kinder. Andere sind junge Mütter mit Kindern. Manche sind Mütter von Teenagern. Andere von Kindern auf Mission. Manche haben Kinder, die im Glauben schwach geworden sind oder die in weiter Ferne leben. Manche leben allein, ohne einen treuen Partner. Manche sind Großmütter. Doch unabhängig von ihren persönlichen Lebensumständen sind sie Teil, und zwar ein ganz wesentlicher, der Familie Gottes und Teil ihrer eigenen Familie, ob in der Zukunft, in dieser Welt oder in der Geisterwelt. Die Aufgabe, die Gott ihnen anvertraut hat, besteht darin, so viele Mitglieder seiner und ihrer Familie wie möglich mit ihrer Liebe und ihrem Glauben an Jesus Christus zu nähren. Die Herausforderung dabei besteht darin, zu erkennen, wen sie wie und wann geistig nähren sollen. Sie brauchen die Hilfe des Herrn. Er kennt das Herz der Menschen und er weiß, wann sie dazu bereit sind, von ihnen genährt zu werden. Ihr gläubiges Gebet ist dabei der Schlüssel zum Erfolg. Sie können sich auf die Führung des Herrn verlassen. Er macht uns mit diesen Worten Mut. Zitat: Bittet den Vater in meinem Namen, voll Glauben darauf vertrauend, dass ihr empfangen werdet. Dann werdet ihr den Heiligen Geist haben, der alles kundtut, was ratsam ist. Zitat Ende. Zusätzlich zum Gebet wird das ernsthafte Schriftstudium dazu beitragen, dass sie mehr Kraft entwickeln, andere geistig zu nähren. Die Verheißung dazu lautet, Zitat: Sorgt euch auch nicht im Voraus, was ihr sagen sollt, sondern häuft in eurem Sinn beständig die Worte des Lebens auf wie einen Schatz. Dann wird euch zur selben Stunde das Maß eingegeben werden, das einem jedem zugemessen werden soll. Sie nehmen sich dann mehr Zeit zu beten und über Geistiges nachzusinnen. Erkenntnis der Wahrheit wird über sie ausgegossen und ihre Kraft, ihre Familie geistig zu nähren, wächst. Es wird Zeiten geben, in denen es scheint, als ob sie nur langsam lernen, wie sie andere besser nähren können. Man braucht Glauben, um durchzuhalten. Der Herr macht ihnen mit diesen Worten Mut. Darum werdet nicht müde, Gutes zu tun, denn ihr legt die Grundlage für ein großes Werk. Und aus etwas Kleinem geht das Große hervor. Siehe, der Herr fordert das Herz und einen willigen Sinn. Und die Willigen und Gehorsamen werden in diesen letzten Tagen das Gute aus dem Land Zion essen. Zitat Ende. Ihre heutige Anwesenheit beweist ihre Bereitschaft, der Aufforderung des Herrn zu folgen und andere zu nähren. Das gilt auch für die Jüngsten hier. Ihr könnt wissen, wen ihr in eurer Familie geistig nähren könnt. Wenn ihr mit wirklichem Vorsatz betet, wird euch ein Name oder ein Gesicht in den Sinn kommen. Wenn ihr im Gebet fragt, was ihr tun oder sagen sollt, werdet ihr eine Antwort empfangen. Jedes Mal, wenn ihr gehorsam seid, wächst eure Kraft, andere geistig zu nähren. So bereitet ihr euch darauf vor, eines Tages eure eigenen Kinder geistig zu nähren. Mütter von Teenagern können im Gebet fragen, wie sie ein Kind geistig nähren können, das anscheinend nicht auf ihre Bemühungen anspricht. Vielleicht fragen sie im Gebet, wer genau den geistigen Einfluss auf ihr Kind ausüben könnte, den es braucht und annehmen würde. Gott hört und erhört diese aufrichtigen Gebete besorgter Mütter und er sendet Hilfe. Vielleicht ist eine heute Abend anwesende Großmutter bekümmert, weil ihre Kinder oder Enkel Schwierigkeiten durchmachen und belastet sind. Fassen Sie Mut und lernen Sie aus den Erfahrungen von Familien, von denen in den Heiligen Schriften berichtet wird. Angefangen bei Adam und Eva über Vater Israel bis hin zu jeder Familie im Buch Mormon kann man ganz sicher dieses eine lernen. Hören Sie niemals auf zu lieben. Wir haben das ermutigende Beispiel des Erretters, der die rebellischen Geistkinder seines Vaters im Himmel geistig genährt hat. Selbst wenn sie oder wir Leid verursachen, ist die Hand des Erretters noch immer ausgestreckt. In 3. Nephi spricht der Herr von seinen geistigen Schwestern und Brüdern und darüber, was er sich vergeblich bemüht, sie zu nähren. Zitat: O ihr, die ihr vom Haus Israel seid, wie oft habe ich euch gesammelt, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, und habe euch genährt. Zitat Ende. Schwestern, ganz gleich an welchem Punkt des Lebensweges, in welcher familiären Lage sie sich befinden und welcher Kultur sie angehören, der Erretter ist ihr vollkommenes Vorbild dabei, wie sie eine große Rolle bei seinem jetzigen Schritt, das Lernen des Evangeliums in den eigenen vier Wänden stärker zu betonen, spielen können. Sie bringen die ihnen innewohnende Nächstenliebe bei Änderungen ein, die sie in ihrer Familie bei Unternehmungen und Gewohnheiten vornehmen. Das führt zu mehr geistigem Wachstum. Wenn sie mit ihrer Familie und für Familienmitglieder beten, werden sie die Liebe spüren, die sie und der Erretter für jeden von ihnen haben. Wenn sie danach streben, wird sich das mehr und mehr zu ihrer geistigen Gabe entwickeln. Ihre Familie wird ihre Liebe spüren, wenn sie mit vermehrtem Glauben beten. Wenn die Familie zusammenkommt, um gemeinsam in den Heiligen Schriften zu lesen, haben sie die Schriftstellen zur Vorbereitung schon für sich gelesen und darüber gebetet. Sie haben sich einen Augenblick Zeit genommen und darum gebetet, dass der Heilige Geist ihren Sinn erleuchten möge. Wenn sie dann mit dem Vorlesen an der Reihe sind, wird ihre Familie spüren, wie sehr sie Gott und sein Wort lieben, dann werden ihre Lieben von Gott und durch seinen Geist genährt. Wann immer die Familie zusammenkommt, kann eine solche Ausschüttung des Geistes geschehen, wenn sie darum beten und darauf hinarbeiten. Es kostet Zeit und Mühe, aber es wirkt Wunder. Ich weiß noch, wie meine Mutter mich etwas lehrte, als ich klein war. Vor meinen Augen sehe ich noch die farbige Landkarte, die sie von den Reisen des Apostel Paulus gemalt hatte. Ich frage mich, wie sie die Kraft und die Zeit dafür gefunden hatte. Bis zum heutigen Tag ist es mir ein Segen, dass sie diesen glaubenstreuen Apostel so hochschätzte. In der wiederhergestellten Kirche des Herrn wird eine jede von ihnen Wege finden, wie sie dazu beitragen können, dass die Wahrheit über ihre Familie ausgegossen wird. Um herauszufinden, wie sie persönlich dazu beitragen können, beten und studieren sie und sinnen sie nach. Aber eines weiß ich gewiss, jede von ihnen, Seite an Seite mit Söhnen Gottes, hat einen großen Anteil an dem Wunder, das Evangelium zu lernen und zu leben. Es beschleunigt die Sammlung Israels und wird die Familie Gottes auf die glorreiche Wiederkehr des Herrn Jesus Christus vorbereiten. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Meine lieben Schwestern, es ist großartig, bei dieser neuen Versammlung der Generalkonferenz für Schwestern ab 8 Jahren dabei zu sein. Wir haben eine inspirierte Botschaft. Wir haben inspirierte Botschaften von der Präsidentschaft, der Schwestern, der FAV und auch von Präsident Eyring gehört. Wir schätzen es sehr, unter der Leitung von Präsident Russell M. Nelson zu arbeiten, und wir freuen uns auf seine prophetische Botschaft. Kinder sind unser kostbarstes Geschenk von Gott, unsere ewige Vermehrung. Dennoch leben wir in einer Zeit, in der sich viele Frauen wünschen, keinen Anteil daran zu haben, Kinder zu gebären und aufzuziehen. Viele junge Erwachsene zögern die Ehe hinaus, bis zeitliche Bedürfnisse gestillt sind. Das durchschnittliche Heiratsalter in unserer Kirche ist um mehr als 2 Jahre gestiegen und die Mitglieder der Kirche bekommen immer weniger Kinder. Die Vereinigten Staaten und einige andere Länder sehen einer Zukunft entgegen, in der es zu wenige heranwachsende Kinder gibt, die die Anzahl der in Rente gehenden Erwachsenen tragen können. Bei über 40% der Geburten in den Vereinigten Staaten ist die Mutter nicht verheiratet. Diese Kinder sind verwundbar. Jeder dieser Trends arbeitet gegen den göttlichen Erlösungsplan des himmlischen Vaters. Frauen in der Kirche wissen, dass es ihre höchste Priorität und ihre größte Freude ist, Mutter zu sein. Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt, Frauen sehen größtenteils im Zuhause und in der Familie ihre größte Erfüllung und ihr größtes Glück. Gott hat der Frau etwas Göttliches eingepflanzt, das in stiller Kraft, in Kultiviertheit, in Frieden, in Güte, in Tugend, in Wahrheit und in Liebe zum Ausdruck kommt. Und all diese bemerkenswerten Eigenschaften finden den wahrsten und erfüllendsten Ausdruck in der Mutterschaft. Er hat weiter gesagt, die größte Arbeit, die eine Frau jemals tut, besteht darin, dass sie ihre Kinder umsorgt und unterweist und sie anspornt und ermutigt und sie in Rechtschaffenheit und Wahrheit erzieht. Es gibt nichts, was sich damit vergleichen lässt, ganz gleich, was sie tut. Mütter, geliebte Schwestern, wir haben sie aufgrund ihrer Wesensart und wegen dem, was sie tun, was sie für uns alle tun, sehr lieb. In seiner wichtigen Botschaft im Jahr 2015 mit dem Titel »Eine Bitte an meine Schwestern« hat Präsident Russell M. Nelson gesagt, »Das Reich Gottes ist ohne Frauen, die heilige Bündnisse eingehen und diese dann halten, Frauen, die mit der Macht und Vollmacht Gottes sprechen, nicht vollständig und kann es auch gar nicht sein.« Heute brauchen wir Frauen, die wissen, wie sie durch ihren Glauben Wichtiges zu Wege bringen und die in einer an Sünde erkrankten Welt mutig für Sittlichkeit und die Familie eintreten. Wir brauchen Frauen, die sich der Aufgabe widmen, Gottes Kinder auf dem Pfad des Bundes zur Erhöhung zu führen. Frauen, die wissen, wie man persönliche Offenbarungen empfängt und die erkannt haben, welche Macht und welcher Friede mit dem Endowment im Tempel verbunden sind. Frauen, die wissen, wie man zum Schutz und zur Stärkung der Kinder und der Familie die Mächte des Himmels herabruft. Frauen, die furchtlos unterrichten. Diese inspirierten Lehren gründen alle auf der Proklamation zur Familie. Darin bekräftigt diese wiederhergestellte Kirche die Lehre und die Gepflogenheiten, die im Plan des Schöpfers eine wesentliche Rolle spielten, noch bevor er die Erde erschaffen hatte. Als nächstes möchte ich mich an die jüngere Gruppe unter Ihnen wenden. Meine lieben Jungschwestern, weil ihr vom wiederhergestellten Evangelium Jesu Christi wisst, seid ihr einzigartig. Euer Wissen wird euch helfen, die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens durchzustehen und zu meistern. Von klein auf habt ihr an Projekten und Programmen teilgenommen, die eure Talente wie etwa Schreiben, Sprechen und Planen gefördert haben. Ihr habt gelernt, euch verantwortungsvoll zu verhalten und wie man der Versuchung zu lügen, zu schummeln, zu stehlen oder Alkohol oder Drogen zu konsumieren widersteht. Eure Einzigartigkeit wurde in einer Studie der Universität von North Carolina über amerikanische Jugendliche und Religion festgestellt. In der Zeitung Charlotte Observer erschien dieser Artikel. Die Jugendlichen der Mormonen kommen am besten zurecht. Studie ergibt, dass sie die Pubertät besser als Gleichaltrige bewältigen. Dieser Artikel kam zu dem Schluss, dass Mormonen am besten dabei abschnitten, riskante Verhaltensweisen zu vermeiden, in der Schule gut zurechtzukommen und eine positive Einstellung zur Zukunft zu haben. Einer der Forscher in der Studie, der mit den meisten unserer Jugendlichen gesprochen hatte, sagte, in fast jeder Kategorie, die wir betrachtet haben, gab es ein klares Bild. Die Mormonen waren an erster Stelle. Warum kommt ihr am besten mit den Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens zurecht? Ihr jungen Damen, das liegt daran, dass ihr den großen Plan des Glücklichseins, den der Vater im Himmel aufgestellt hat, versteht. Dieser Plan sagt euch, wer ihr seid und welchen Sinn euer Leben hat. Jugendliche, die das verstehen, sind am besten darin, Probleme zu lösen und das Rechte zu wählen. Ihr wisst, dass ihr die Hilfe des Herrn dabei haben könnt, alle Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens zu meistern. Ein weiterer Grund, warum ihr so erfolgreich seid, ihr versteht nämlich, dass ihr Kinder eines himmlischen Vaters seid, der euch liebt. Es gibt das schöne Kirchenlied Dearest Children, God is near you. Der erste Vers, an dessen Aussage wir glauben, lautet: Liebste Kinder, Gott ist bei euch. Wachet über euch Tag und Nacht und erfreut sich daran, euch zu segnen, wenn ihr danach strebt, das Rechte zu tun. In diesem Vers stehen zwei Lehren. Erstens, unser Vater im Himmel ist bei uns und wacht Tag und Nacht über uns. Denkt einmal darüber nach. Gott liebt uns, er ist bei uns und er wacht über uns. Zweitens, erfreut er sich daran, uns zu segnen, wenn wir danach streben, das Rechte zu tun. Welch ein Trost inmitten unserer Ängste und Schwierigkeiten. Ja, ihr jungen Damen, ihr seid gesegnet und ihr seid wunderbar, doch genau wie alle Kinder des himmlischen Vaters müsst ihr danach streben, das Rechte zu tun. Ich könnte euch jetzt zu vielen verschiedenen Angelegenheiten Rat geben, doch ich werde nur über zwei sprechen. Mein erster Rat dreht sich um das Handy. Vor kurzem hat eine landesweite Umfrage ergeben, dass über die Hälfte der Jugendlichen in den Vereinigten Staaten sagten, dass sie zu viel Zeit mit ihrem Handy verbringen. Über 40% sagten, dass sie nervös waren, wenn sie ihr Handy nicht dabei hatten. Das betraf mehr Mädchen als Jungs. Meine jungen Schwestern und auch die erwachsenen Frauen, es wird euer Leben segnen, wenn ihr die Nutzung eurer Handys einschränkt und euch nicht so abhängig davon macht. Mein zweiter Rat ist sogar noch wichtiger. Seid freundlich zu anderen. Viele unserer Jugendlichen sind ja ohnehin freundlich zu anderen. Einige Gruppen Jugendlicher in manchen Gemeinschaften haben uns allen gezeigt, wie das geht. Wir sind von den guten Taten, die unsere jungen Leute denen erwiesen haben, die Liebe und Hilfe brauchten, inspiriert worden. Auf vielerlei Weise leistet ihr Hilfe und zeigt einander diese Liebe. Wir wünschten, jeder würde eurem Beispiel folgen. Dennoch wissen wir, dass der Widersacher uns alle versucht, unfreundlich zu sein, und es gibt nach wie vor viele Beispiele dafür, selbst unter Kindern und Jugendlichen. Anhaltende Unfreundlichkeit ist unter vielen Namen bekannt, beispielsweise Mobbing, sich gegen jemanden zusammentun oder jemanden gemeinsam andere abweisen. All dies verursacht bei Klassenkameraden oder Freunden vorsätzlich Leid. Meine jungen Schwestern, der Herr findet keinen Gefallen daran, wenn wir hart oder gemein zu anderen sind. Hier ein Beispiel. Ich habe von einem jungen Mann gehört, einem Flüchtling hier in Utah, der gehänselt wurde, weil er anders als die anderen war und auch seine Muttersprache sprach. Er wurde von einer Gruppe gutgestellter Jugendlicher so lange bedrängt, bis er sich so sehr wehrte, dass er für über 70 Tage ins Gefängnis kam. In dieser Zeit wurde darüber beraten, ob er abgeschoben werden sollte. Ich weiß nicht, was diese Gruppe Jugendlicher, von denen viele Heiliger der letzten Tage sind, so wie ihr, provoziert hat, aber ich sehe die Folgen davon, dass sie gemein waren. Für eines von Gottes Kindern war dies eine traurige Erfahrung und es muss die Folgen tragen. Kleine unfreundliche Taten können verheerende Auswirkungen haben. Als ich die Geschichte hörte, verglich ich sie mit dem, was unser Prophet Präsident Nelson vor kurzem in seiner Andacht für Jugendliche in aller Welt gesagt hat. Als er euch und alle anderen Jugendlichen bat, bei der Sammlung Israels behilflich zu sein, sagte er: Hebt euch ab und seid anders als die Welt. Ihr wisst so gut wie ich, dass ihr der Welt ein Licht sein sollt. Daher möchte der Herr, dass ihr wie ein wahrer Jünger Jesu Christi ausseht und klingt und euch auch so verhaltet und kleidet. Das Jugendbataillon, zu dem Präsident Nelson euch eingeladen hat, ist nicht gemein zu anderen. Es folgt den Lehren des Erretters, sich anderen zuzuwenden und liebevoll und rücksichtsvoll zu sein. Ja, selbst die andere Wange hinzuhalten, wenn wir merken, dass jemand uns geschadet hat. In einer Generalkonferenzansprache zu einer Zeit, als viele von euch geboren wurden, hat Präsident Gordon B. Hinckley die wunderschönen jungen Damen, die sich bemühen, nach dem Evangelium zu leben, gepriesen. Er hat sie so beschrieben, wie ich euch beschreiben möchte. Sie sind im Umgang miteinander selbstlos, sie bemühen sich, einander zu stärken. Sie machen ihren Eltern und dem Zuhause, aus dem sie stammen, alle Ehre. Sie sind dabei, erwachsen zu werden und werden auch ihr weiteres Leben nach den Idealen ausrichten, die sie jetzt anspornen. Als Diener des Herrn sage ich euch, jungen Schwestern, unsere Welt braucht eure Güte und eure Liebe. Seid nett zueinander. Jesus Christus hat uns gelehrt, einander zu lieben und andere so zu behandeln, wie wir behandelt werden wollen. Wenn wir uns bemühen, freundlich zu sein, kommen wir Gott und seinem liebevollen Einfluss näher. Meine lieben Schwestern, falls Sie sich an irgendeiner Gemeinheit beteiligen oder sich an Kleinigkeiten aufhalten, als Einzelne oder als Gruppe, beschließen Sie, sich zu ändern und ermutigen Sie andere, sich zu ändern. Das ist mein Rat, den ich Ihnen als Diener des Herrn Jesus Christus gebe, weil sein Geist mir eingegeben hat, über dieses wichtige Thema zu sprechen. Ich gebe Zeugnis für Jesus Christus, unseren Erretter, der uns gelehrt hat, einander zu lieben, so wie er uns geliebt hat. Ich bete, dass wir dies tun werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Liebe Schwestern, wir möchten einer jeden von Ihnen aufrichtig dafür danken, dass Sie diesen Abend mit uns verbracht haben. Wir danken dem Chor und allen weiteren Mitwirkenden und bedanken uns auch bei allen, die in irgendeiner Weise bei der Vorbereitung dieser Versammlung mitgeholfen haben. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist unser lieber Prophet, Präsident Russell M. Nelson. Nach Präsident Nelsons Worten schließt der Chor diese Versammlung mit dem Lied »Wahrheit verkünden«. Danach spricht Schwester Jennifer Free vom Hauptausschuss der PV das Schlussgebet.
Es ist wunderbar, bei Ihnen zu sein, meine lieben, kostbaren Schwestern. Vor kurzem hatte ich ein Erlebnis, das Ihnen vielleicht einen Einblick vermittelt, wie sehr ich die außergewöhnlichen Fähigkeiten schätze, mit denen Sie ausgestattet sind und die Sie unterscheidet von dem Rest der Welt. Bei einer Versammlung in Südamerika steigerte ich mich einmal in einer Ansprache so sehr in das Thema hinein, dass ich an einer der entscheidenden Stellen sagte, als Mutter von 10 Kindern kann ich Ihnen sagen, dass... Anschließend sprach ich einfach weiter. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass ich Mutter gesagt hatte. Mein Übersetzer ging davon aus, dass ich mich versprochen hatte und änderte das Wort Mutter in Vater, sodass die Anwesenden gar nicht merkten, dass ich mich als Mutter bezeichnet hatte. Aber Wendy, meine Frau, hörte es und amüsierte sich sehr über meinen freudschen Versprecher. In diesem Moment sprudelte die tiefe Sehnsucht meines Herzens, in der Welt Großes zu erreichen, wie nur eine Mutter es kann, aus meinem Inneren. Wenn ich im Laufe der Jahre gefragt wurde, warum ich mich dafür entschieden hatte, Arzt zu werden, lautete meine Antwort stets, weil es mir nicht möglich war, mich dafür zu entscheiden, Mutter zu sein. Bitte beachten Sie, dass ich mit Mutter nicht nur Frauen meine, die in diesem Leben ein Kind geboren oder adoptiert haben. Ich meine damit alle erwachsenen Töchter unserer himmlischen Eltern. Jede Frau ist aufgrund ihres ewigen göttlichen Wesens auch eine Mutter. Heute Abend bete ich als Vater von 10 Kindern, 9 Töchtern und einem Sohn und als Präsident der Kirche darum, dass sie spüren mögen, wie sehr ich sie dafür schätze, wer sie sind und wie viel Gutes sie tun. Niemand kann das tun, was eine rechtschaffene Frau zu tun vermag. Niemand kann den Einfluss einer Mutter ersetzen. Männer können die Liebe des himmlischen Vaters und des Erretters an andere weitergeben und tun das oftmals auch. Doch Frauen haben ein besonderes Talent dafür, eine göttliche Gabe. Sie haben die Fähigkeit zu spüren, was jemand braucht und wann er es braucht. Sie können auf jemanden zugehen, ihm etwas erklären, ihn trösten und stärken, genau in dem Moment, wo er es braucht. Frauen sehen die Dinge anders als Männer. Ach, wie sehr brauchen wir doch ihre Sichtweise. Es entspricht ihrem Wesen, zuerst an andere zu denken und zu überlegen, wie sich etwas auf andere auswirkt. Es war unsere herrliche Mutter Eva, die eine sehr weitsichtige Vorstellung vom Plan unseres himmlischen Vaters hatte und daraufhin den sogenannten Fall einleitete. Ihre weise und mutige Entscheidung, die von Adam unterstützt wurde, brachte den göttlichen Plan des Glücklichseins voran. Sie ermöglichten es uns, zur Erde zu kommen und einen Körper zu erhalten und zu zeigen, dass wir jetzt für Jesus Christus einstehen, wie wir es auch im vorirdischen Leben getan haben. Meine lieben Schwestern, Sie haben besondere geistige Gaben und Neigungen. Heute Abend bitte ich Sie inständig, mit der ganzen Hoffnung meines Herzens, dass Sie darum beten, Ihre geistigen Gaben zu verstehen und diese noch mehr als je zuvor zu entwickeln, zu gebrauchen und auszubauen. Wenn Sie das tun, werden Sie die Welt verändern. Als Frauen inspirieren Sie andere und setzen einen Maßstab, der nachahmenswert ist. Ich möchte Ihnen etwas mehr von den Gründen erzählen, die zu zweien der großen Ankündigungen der letzten Generalkonferenz geführt haben. Sie, meine Schwestern, hatten jeweils die Schlüsselrolle inne. Zuerst zur Betreuung. Der größte Maßstab für die Betreuung ist das Beispiel des Erretters Jesus Christus. Im Allgemeinen werden Frauen schon seit jeher diesem Maßstab viel mehr gerecht als Männer. Wenn Sie wahrhaftig betreuen, folgen Sie Ihrem Gefühl und helfen jemandem, die Liebe des Erretters mehr zu verspüren. Die Neigung, geistlich zu dienen und zu betreuen, liegt in der Natur von rechtschaffenen Frauen. Ich kenne Frauen, die jeden Tag beten, wem soll ich nach deinem Willen heute helfen? Bevor im April 2018 angekündigt wurde, wie man sich auf edlere und heiligere Weise um andere kümmert, haben manche Männer einfach ihren Heimlehrbesuch abgehakt und sich den nächsten Punkt auf der Liste vorgenommen. Aber wenn sie spürten, dass eine Schwester, deren Besuchslehrerin sie waren, Hilfe brauchte, haben sie sofort geholfen und waren auch im Laufe des Monats immer wieder zur Stelle. So war die Art und Weise, wie sie ihren Besuchslehrauftrag erfüllt haben, die Inspiration für das anspruchsvollere Konzept Betreuung. Zweitens wurde bei der letzten Generalkonferenz die Kollegin des Melchisedekischen Priestertums neu strukturiert. Als wir mit der Frage rangen, wie wir den Männern in der Kirche helfen können, ihrer Verantwortung erfolgreicher gerecht zu werden, dachten wir gründlich über das Beispiel der Frauenhilfsvereinigung nach. In der FVV kommen Frauen unterschiedlicher Altersgruppen und in verschiedenen Lebensumständen zusammen. Jedes Alter bringt seine eigenen Schwierigkeiten mit sich und trotzdem sind sie Woche für Woche da, um sich auszutauschen, Fortschritt zu machen und miteinander über das Evangelium zu sprechen. Und sie bringen in der Welt wirklich etwas zustande. Ihrem Beispiel folgend gehören alle Träger des melchisedekischen Priestertums nun dem ältesten Kollegium an. Diese Männer sind 18 bis 98 Jahre alt oder noch älter und bringen eine gleichermaßen breite Fülle an Erfahrungen mit dem Priestertum und in der Kirche mit. Die Brüder können nun eine engere Verbundenheit entwickeln, gemeinsam lernen und anderen ein noch größerer Segen sein. Im Juni dieses Jahres haben Schwester Nelson und ich zu den Jugendlichen der Kirche gesprochen. Wir haben sie aufgefordert, sich dem Jugendbataillon des Herrn anzuschließen, um bei der Sammlung Israels auf beiden Seiten des Schleiers mitzuhelfen. Diese Sammlung ist die größte Herausforderung, die größte Sache und das größte Werk auf Erden in der heutigen Zeit. Diese Sache braucht dringend Frauen, denn Frauen gestalten die Zukunft. Heute Abend bitte ich als Prophet darum, dass Sie, die Frauen in der Kirche, die Zukunft mitgestalten, indem Sie mithelfen, das zerstreute Israel zusammen. Womit können Sie anfangen? Ich habe 4 Empfehlungen für Sie. Erstens, enthalten Sie sich 10 Tage lang der sozialen Medien und aller Medien, die Ihnen negative oder unreine Gedanken in den Sinn kommen lassen. Beten Sie um Erkenntnis, von welchen Einflüssen Sie sich während dieses Fastens fernhalten sollten. Vielleicht werden Sie von den Auswirkungen Ihres 10-tägigen Fastens überrascht. Was fällt Ihnen wohl auf, wenn Sie erst einmal von weltlichen Anschauungen, die Ihrem Geist Wunden zugefügt haben, Abstand gewinnen? Hat sich etwas daran geändert, wie Sie jetzt Ihre Zeit und Energie verwenden wollen? Haben Sie Ihre Prioritäten geändert? Wenn auch nur ein wenig? Ich rate Ihnen dringend, jede Eingebung aufzuschreiben und ihr nachzugehen. Zweitens, lesen Sie das Buch Mormon bis zum Jahresende von vorne bis hinten durch. Auch wenn es Ihnen angesichts all dessen, was Sie in Ihrem Leben bewältigen wollen, unmöglich vorkommt, wenn Sie diese Empfehlung mit voller Herzensabsicht annehmen, wird der Herr Ihnen einen Weg zeigen, wie Sie es schaffen. Und wenn Sie es gebeterfüllt lesen, verheiße ich Ihnen, dass sich Ihnen der Himmel öffnen wird. Der Herr wird Sie mit noch mehr Inspiration und Offenbarung segnen. Ich bitte Sie darum, beim Lesen jeden Vers zu markieren, in dem es um den Erretter geht. Sprechen Sie dann mit Ihrer Familie und mit Freunden ganz bewusst über Christus und freuen Sie sich über Christus und predigen Sie von Christus. Sie alle werden dem Erretter dadurch näher kommen. Es wird sich etwas ändern und sogar Wunder werden geschehen. Heute Morgen wurde das neue Schema für den Sonntag und der neue auf das Zuhause ausgerichtete und von der Kirche unterstützte Lehrplan angekündigt. Sie, meine lieben Schwestern, tragen maßgeblich zum Erfolg dieses neuen Ansatzes eines aufeinander abgestimmten Evangeliumunterrichts bei. Bitte erzählen Sie Ihren Lieben, was Sie aus den Schriften lernen. Zeigen Sie ihnen, wie Sie sich dem Erretter zuwenden können, um seine heilende und reinige Macht zu erfahren, wenn Sie gesündigt haben. Und zeigen Sie ihnen, wie Sie sich jeden Tag auf seine stärkende Kraft stützen können. Drittens, machen Sie es sich zur Gewohnheit, regelmäßig den Tempel zu besuchen. Vielleicht müssen Sie dafür einige Opfer zusätzlich bringen. Wenn Sie regelmäßiger Zeit im Tempel verbringen, geben Sie dem Herrn die Gelegenheit, Ihnen zu zeigen, wie Sie sich auf die Priestertumsmacht, mit der Sie in seinem Tempel ausgestattet wurden, stützen können. Wer nicht in der Nähe eines Tempels wohnt, dem empfehle ich in den Schriften und in den Worten der lebenden Propheten Gebet erfüllt, mehr über den Tempel herauszufinden. Bemühen Sie sich, mehr über Tempel zu erfahren, mehr vom Tempel zu verstehen und ihn mehr zu schätzen als je zuvor. In unserer weltweiten Andacht für Jugendliche im letzten Juni sprach ich über einen jungen Mann, dessen Leben sich wandelte, als seine Eltern sein Smartphone durch ein Klapphandy ersetzten. Die Mutter dieses jungen Mannes ist eine mutige und gläubige Frau. Sie sah, wie ihr Sohn auf Entscheidungen zusteuerte, die ihn vielleicht davon abhalten würden, eine Mission zu erfüllen. Sie flehte im Tempel darum, zu erfahren, wie sie ihrem Sohn am besten helfen konnte. Dann setzte sie jede Eingebung um. Sie erzählt, ich zitiere, ich spürte, wie mich der Geist dazu anhielt, das Handy meines Sohnes zu bestimmten Zeiten zu überprüfen, um bestimmte Dinge zu erfahren. Ich weiß nicht, wie man diese Smartphones bedient. Aber der Geist hat mich durch all diese sozialen Medien geführt, die ich selbst gar nicht nutze. Ich weiß, der Geist hilft Eltern, die Rat suchen, wie sie ihre Kinder beschützen können. Anfangs war mein Sohn richtig wütend auf mich, aber schon nach 3 Tagen hat er sich bei mir bedankt. Er konnte den Unterschied spüren. Zitat Ende. Das Verhalten und die Einstellung ihres Sohnes änderten sich grundlegend. Er half mehr im Haus, lächelte mehr und war in der Kirche aufmerksamer. Voller Freude erfüllte er Aufgaben im Taufbereich des Tempels und bereitete sich auf seine Mission vor. Meine 4. Empfehlung an alle über 18 lautet, machen Sie uneingeschränkt in der FHV mit. Ich bitte Sie, befassen Sie sich mit dem Leitgedanken, dem Zweck der Frauenhilfsvereinigung. Er ist inspirierend. Vielleicht hilft er Ihnen, einen eigenen Leitgedanken für Ihr Leben zu formulieren. Ich bitte Sie auch, lesen und genießen Sie die Grundsätze in der Erklärung der Frauenhilfsvereinigung, die vor fast 20 Jahren veröffentlicht wurden. Diese Erklärung hängt eingerahmt im Büro der ersten Präsidentschaft. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich sie lese. Darin wird beschrieben, wer Sie sind und wie der Herr sie jetzt gerade braucht, damit sie ihren Teil dazu beitragen, das zerstreute Israel zu sammeln. Meine lieben Schwestern, wir brauchen sie. Wir brauchen ihre Kraft, ihre Bekehrung, ihre Überzeugung, ihre Fähigkeit zu führen, ihre Weisheit und ihre Stimme. Ohne sie ist die Sammlung Israels einfach nicht möglich. Voller Liebe danke ich Ihnen und segne Sie mit der Fähigkeit, die Welt zu vergessen, während Sie bei dieser entscheidenden und wichtigen Aufgabe helfen. Gemeinsam können wir alles tun, was wir nach dem Willen des Vaters im Himmel tun müssen, um die Welt auf das zweite Kommen seines Sohnes vorzubereiten. Jesus ist der Messias. Dies ist seine Kirche. Dafür gebe ich Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen.
Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar, zusammen als Schwestern hier zusammen zu sein in der ganzen Welt und dass wir deinen Plan besser verstehen können. Wir sind dankbar, Vater im Himmel, dass wir von den Schwestern und auch von den Priestern, die uns führt, gehört haben. Wir sind dankbar für den Geist, den wir geführt haben und für das, was wir gelernt haben. Himmlischer Vater, wir wissen, dass dein Sohn diese Kirche führt und der lebende Prophet. Wir sind dankbar, dass wir wissen können, dass wir einen lebenden Propheten haben. Wir sind dankbar für Präsident Nelson, dass er uns führt. Und wir bitten dich, dass wir den Wunsch haben und die Stärke haben, das umzusetzen. Und dass wir auf dem Weg bleiben und zu deinem Sohn kommen. Wir bitten dich, dass wir unsere Größe handeln können, dass wir immer würdig bleiben, deinen Geist zu spüren. Jetzt, wo wir diese Versammlung schließen, bitten wir dich, Vater im Himmel, dass wir gut nach Hause kommen, dass wir uns vorbereiten können, unsere Familie zu stärken, unsere Gemeinde zu stärken und unsere Gesellschaft zu stärken, wenn wir einander dienen und uns umeinander kümmern. Für all deine Segnungen sind wir so dankbar, Vater im Himmel. Wir lieben deinen Sohn. Und wir bitten dich, uns immer zu segnen, dass wir deine Liebe spüren können. Und das sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.